Wir sind heute wieder unterwegs im Philipperbrief. So wie die letzten Male schon, wenn ich hier vorne gestanden habe. Und wir haben eine Überschrift über den Philipperbrief gesetzt. Oder ich habe das getan. Und die Herausforderung ist, dass wir das mit Sonntag für Sonntag, den wir den Philipperbrief angucken, immer tiefer in unser Herz verankern. Sodass wir, wenn wir irgendwann denken, Philipperbrief, bam, diese Überschrift. Dass wir da schon eine Vorstellung von haben und auch durch diese Überschrift, was in diesem Brief drinne steht. Und ich war letzte Woche in Wolfsburg, deshalb war ich nicht hier, in meiner alten Gemeinde, habe dort gepredigt. Und ich hatte mitbekommen im Vorfeld, erzähl das mal als Anekdote, im Vorfeld hat mir einer eine Nachricht geschrieben. War Jugendstunde am Freitagabend, sie haben ein Spiel gespielt, sowas ähnliches wie Tabu. Und dann hat einer das Wort Quelle beschreiben sollen. Und ich habe über den Kolosserbrief gepredigt in Wolfsburg. Und das ist jetzt schon 4 Jahre her, 5 Jahre fast. Und habe als Überschrift gesetzt, Jesus ist Quelle und Maßstab unseres Lebens. Jesus ist Quelle und Maßstab unseres Lebens. Habe das genauso oft wiederholt wie hier beim Philipperbrief. Und jetzt am Freitag hat einer gesagt, Predigtreihe Karl, Jesus ist und alle Quelle. Und ich dachte, ja. Danke, Herr, das ist genau das, was ich mir wünsche. Dass wir, nicht, dass es darum geht, dass sie an mich gedacht haben, sondern dass es darum geht, dass sie immer noch im Ohr haben, Gottes Wort runtergebrochen, auch manchmal auf eine Überschrift, die einem hilft, daran zu denken. Da wieder neu drüber nachzudenken. Und das wünsche ich mir auch für den Philipperbrief. Dass wir, wenn wir an den Philipperbrief denken, diese Überschrift immer im Kopf haben. Der heruntergekommene Jesus schenkt die Orientierung, Halt und Freude im Leben. Der heruntergekommene Jesus schenkt die Orientierung, Halt und Freude im Leben. Und wir nähern uns immer näher dran an diesen Teil vom heruntergekommenen Jesus. Nächste Woche ist es soweit, wo das Zentrum des Briefes angepackt wird. Und heute ist so eine Einleitung, die sich hinbewegt auf dieses Zentrum des Briefes, wo uns der heruntergekommene Jesus begegnet. Aber heute gucken wir auf Orientierung. Orientierung im Blick auf das Miteinander im Leben als Gemeinde. Und wir schauen uns die Verse aus dem Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 zusammen an. Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und wer eine Bibel hat, den möchte ich dazu ermutigen, aufzuschlagen. Wer keine hat, darf sich hinten eine ausleihen. Ich gucke auch nicht hoch, wer aufsteht und sich eine schnappt. Ich werde hier einfach gleich den Text lesen und ihr dürft gerne mitlesen. Paulus schreibt dort an die Philipper. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhalten. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Passt auch zu dem, was wir von Jesus gehört haben, passt zu unserem Abendmahlsgottesdienst. Manchmal führt Gott das einfach wunderbar zusammen. In Vers 1 baut Paulus hier eine Grundlage auf, wo Paulus versucht, ein gemeinsames Fundament auch zu bewirken. Er versucht, die Zustimmung der Philipper zu seinen Aussagen zu bekommen. Wo sie am Ende dann mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das stimmt, so ist es. Er stellt fest, was bei ihnen ist. Bei euch ist Ermutigung durch Christus und Trost. Bei euch ist Gemeinschaft, die der Geist bewirkt. Bei euch ist herzliche, mitfühlende Liebe. Und die Philipper nicken, ja, das stimmt, das haben wir. Das ist da. Er braucht diese gemeinsame Basis, um dann später auch Sachen sagen zu können, die nicht so gut laufen, wo es noch an etwas fehlt. Das, was fehlt, nimmt aber nichts von dem weg, was da ist, was Paulus hier festhält. Und wenn wir auch gucken, wie Paulus jetzt mit Gemeinde umgeht, ist das auch interessant für uns, wie wir miteinander umgehen, dass wir uns auch sagen dürfen, was gut läuft. Das fällt uns manchmal schwer, weil wir das als selbstverständlich nehmen. aber auch mal zu betonen, was läuft gut? Was kann man gut? Was kannst du gut? Was kann er gut? Das auch mal zu sagen, lobend zu erwähnen. Und daraus entsteht eine gemeinsame Grundlage für uns auch als Gemeinde. Bei dieser Text, wenn man den jetzt in anderen Übersetzungen liest, ist manchmal nicht so ganz klar, von woher kommt das alles, was da passiert? Was ist die gemeinsame Mitte? Ist es die Gemeinschaft der Philipper, die hier angesprochen wird, wo das alles vorhanden ist? Oder ist es die Gemeinschaft mit Christus, von der her das kommt, beim Einzelnen? Beides ist im Blick aus meiner Sicht. Also es geht hier darum, dass das, was von Christus her geschenkt wird, Liebe, Mitgefühl, Ermutigung, Trost, das, was Christus uns gibt, prägt auch uns als Gemeinschaft und hat Einfluss auf das, wie wir miteinander umgehen. Und er erwähnt hier mehrere Aspekte, die in der Gemeinde dort präsent waren. Ermutigung und Trost. Wenn wir uns anschauen, was er vorher erwähnt hatte, in Kapitel 1, wo er davon redet, dass wir am Auftrag festhalten sollen, egal ob Widerstände da sind oder nicht, dann hat er genau das auch hier vor Augen. Widerstände, die auf einen einströmen, wenn wir für Jesus unterwegs sind. Wo nicht jeder glücklich darüber ist, wo das nicht jeder teilen kann, was wir leben und sagen. Und wo wir dann manchmal angesichts dieser Widerstände nach Ermutigung und Trost suchen. Und in Philippi haben sie es in der Gemeinde gefunden. Dann haben sie erzählt von dem, was sie erlebt haben, und die anderen nehmen ihn in Arm. Die anderen beten füreinander. Sie ermutigen, dran zu bleiben. Sie spenden Trost. Es ist eine Gemeinschaft, wo man aufgebaut wird. Wo man heile werden kann. Weil man das bringen kann, was einen beschäftigt, wo man runtergezogen wird durch das, was man erlebt, wo man weiß, aber zur Gemeinde kann ich kommen und dort werde ich aufgebaut. Das erleben die Philipper. Gemeinschaft, die der Geist bewirkt. Also keine Gemeinschaft, die wir Menschen aus unserer eigenen Kraft bewirken können, sondern eine Gemeinschaft, die der Geist nur bewirken kann, der Geist Gottes, die er uns schenkt. Wovon ist diese Gemeinschaft geprägt? Es ist ganz bestimmt keine nach menschlichen Maßstäben perfekte Gemeinschaft. Gemeinde ist kein Paradies. Und wer mehr als eine Woche in Gemeinde unterwegs ist, weiß das. Vielleicht einen Monat. Gemeinde ist nicht perfekt. Und manchmal wird das gegen uns als Gemeinde gehalten und sagt, ihr seid auch nicht besser. Bei euch gibt's auch Neid und Streit und Missgunst und da haben sich zwei nicht grün und solche Sachen. Und dann wird das so getan, als wäre das ein Argument gegen Gemeinde. Das ist es nicht. In keiner Form. Ja, bei uns ist es nicht immer besser als woanders. Das geben wir gerne zu. Wir sind keine perfekte Gemeinschaft. Uns mangelt es an vielem. Wir wissen das. Deshalb sind wir hier. Nicht, weil wir uns einbilden, dass wir alles schon können und besser wissen, sondern weil wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind keine Gemeinschaft von perfekten Menschen, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die sich ihrer Unvollkommenheit bewusst ist und aus der Vergebung lebt. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die bereit ist zu sagen, das habe ich falsch gemacht. Und wo da nicht die Reaktion ist, aha, siehst du, ich hab's dir gesagt. Oder beim nächsten Mal machst du es aber besser. Sondern wo die Reaktion eben das ist, Ermutigung und Trost, mitfühlende Liebe. Wo man sagt, ich weiß, dass du es nicht gut gemacht hast. Und ich mach's auch nicht immer richtig. Aber bei Jesus findest du Vergebung. Und du bist ein Teil von uns. Egal, ob es nicht gut läuft bei dir. Das ist die Gemeinschaft, die wir sein wollen, die der Geist bewirkt. Herzliche, mitfühlende Liebe. Der Begriff, der dort verwendet wird für dieses Mitfühlen, das ist bewegte Innereien, wortwörtlich. Wo der Darm in Bewegung ist, jetzt nicht, weil man falsch gegessen hat, sondern weil man so angepackt ist, wo man sagt, wir haben ja Schmetterlinge im Bauch, wenn wir verliebt sind. Da bewegt sich was in unserem, wir merken das körperlich, wenn da was passiert. Wenn wir wütend sind, zieht sich alles zusammen. Aber wenn wir Mitgefühl haben, dann ist da auch etwas, was in uns passiert. Es ist etwas Körperliches, davon ist die Rede hier. Was ganz Tiefgehendes, wo wir den anderen sehen und Und es bewegt sich etwas in uns. Und nicht aus Abneigung, sondern aus echter Liebe, aus Zuneigung. Weil wir ihn in seinen Kämpfen sehen und ihn trotzdem lieb haben. Weil wir ihn in seiner Unvollkommenheit oder sie sehen und trotzdem lieb haben und mitfühlen und wissen, dass es nicht einfach ist und sehen, wie wir selber oft scheitern. Das ist das Bild, was Paulus hier von der Gemeinde zeichnet. Eine Gemeinde, wo man hinkommt und aufgebaut wird. Egal, was das Leben mit einem macht. Ich habe darüber nachgedacht, wo finden wir so eine Situation zum Beispiel im Leben von Jesus? Und ein Beispiel, was mir gekommen ist, ist zum Beispiel diese Situation, wo Lazarus gestorben ist. Wo Jesus hinkommt, nachdem er gestorben ist, und dort sieht er die zwei Schwestern von Lazarus, gute Freunde von ihm. Und die sind am Boden zerstört. Und Jesus baut sich wieder auf. Jesus sieht das, was in ihrem Leben passiert ist. Er sieht ihr Leid und er nimmt es an. Und er rügt nicht ihren Kleinglauben, sondern er verweist sie auf das, was man noch erwarten kann in der Zukunft. Aber er zeigt ihnen auch jetzt schon ein Wunder in der Gegenwart. Und wir lesen auch dort, der kürzeste Vers der Bibel, Johannes 11, 15, Jesus weinte. Jesus selbst ist bewegt von dem, was dort passiert. Und das ist der Anstoß, wieso er dieses Wunder tut und Lazarus zurück ins Leben holt. Hier sehen wir im Leben von Jesus diese mitfühlende, ermutigende, auf Jesus oder auf sich selbst und auf Gott ausrichtende Liebe. Und das ist auch das, was uns als Gemeinde prägen soll. Als Überschrift können wir über diesen Vers setzen, unsere Gemeinde soll eine Gemeinschaft sein, durch die man gestärkt und aufgebaut wird. Das ist unser Wunsch. Auch hier versagen wir. Auch hier sind wir nicht vollkommen. Das heißt nicht, dass wir schon so eine Gemeinschaft sind und es heißt nicht, dass wir jemals perfekt werden darin. Aber wir haben ein Ziel vor Augen. Da möchten wir hin. Und unser Wunsch als Gemeinde ist es, dass wenn Menschen hierher kommen und am Leben scheitern, an sich scheitern, aneinander scheitern, sie trotzdem aufgebaut werden, ermutigt werden, getröstet werden und sie in eine Gemeinschaft kommen, die sie heile macht, die sie gesund macht. Das ist unser Wunsch für uns als Gemeinde. Paulus geht dann weiter in Vers 2. Nachdem er diese gemeinsame Grundlage gebaut hat, finden wir jetzt hier eine Einleitung zu einer Aufforderung. Darüber freue ich mich sehr. Also das ist alles gut. Vollkommen aber ist meine Freude. Und dann führt er auf, woran es noch mangelt, wo sie noch mehr in ihrer Gemeinde integrieren könnten, mehr Wert drauf legen könnten. Und er erwähnt hier drei Punkte oder vier, je nach Übersetzung. Einig sein sollen sie. Das heißt, auf das gleiche Ziel ausgerichtet sein. Einig sein, und ich habe das mehrmals gesagt, und das taucht im Philipperbrief immer wieder auf, dieser Gedanke, und ich denke, dass das vielleicht ein Problem dort gewesen ist. Einigkeit bedeutet nicht Gleichschritt. Einigkeit bedeutet nicht, dass wir alle im gleichen Tempo marschieren. Das ist nicht damit gemeint. Sondern Einigkeit bedeutet, in der Unterschiedlichkeit, die wir haben, aufs gleiche Ziel ausgerichtet sein. Trotzdem auf den gleichen Punkt zuzusteuern, so unterschiedlich wir auch sind. Also, Einigkeit bedeutet, auf das gleiche Ziel zuzusteuern, egal wie unterschiedlich wir sind und welche Herausforderungen das mit uns bringt. In Liebe verbunden sein, diese Liebe zueinander eben zu haben, den Schritt auf den nächsten zu wagen, so unterschiedlich und komisch der auch sein mag, weil wir eben das gleiche Ziel haben, nämlich auf Gott zuzusteuern und dann fest zusammenzuhalten. Einmütig und einträchtig steht dort. Begriffe, die genau das Gleiche ausdrücken. Fest zusammenhalten. Sich nicht auseinanderreißen zu lassen, egal was auf uns geworfen wird als Gemeinde. Sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Nicht von innerhalb, nicht von außerhalb. Sondern immer wieder auch diesen Weg zurückzugehen, den anderen anzunehmen. Um Vergebung zu bitten, wo man diese Einheit in Gefahr gebracht hat. Und Vergebung auszusprechen, wo man das erlebt hat, wie einer vielleicht etwas kaputt gemacht hat. Das ist unser Wunsch. dass wir als Einheit unterwegs sind und dass uns nichts auseinanderreißt und wir mit der Liebe Jesu immer wieder auch diesen Weg zueinander finden. Und das geht nur, wenn wir alle uns in Demut bewegen. Wenn keiner sich über den anderen stellt, sondern wenn wir uns alle gemeinsam unter Jesus stellen. Wir sollen uns von Gott verändern lassen in dieser Hinsicht. Also wenn Paulus hier diese Aufforderung stellt oder diese Einsicht auch hat in das, was der Gemeinde noch fehlt, dann meint er, hat er ganz fest im Blick darin, dass das nur dann geschehen kann, wenn Gott selbst diese Veränderung auch möglich macht. Dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen. Auf der anderen Seite aber bedeutet das nicht, dass wir nur Däumchen drehen. Und später in Kapitel 2 werden wir das auch sehen, wo Paulus diesen Zwiespalt formuliert. Dass wir einerseits selbst Verantwortung tragen für das, wie sich unsere Gemeinde und unser Leben entwickelt. Und auf der anderen Seite wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns Gelingen schenkt. Und aus dieser Spannung kommen wir nicht raus. Es geht hier nicht um ein passives Däumchen drehen, bis wir mit einem Mal verändert worden sind. Und es geht hier nicht um Aktivismus, als wäre jedes Bewegen, jedes Ereignis schon alleine ein Werk Gottes. Sondern es geht darum, die Weisheit zu haben, wann muss ich warten und wann muss ich mich bewegen. Und dafür gibt es keine Blaupause, sondern dafür gibt es nur die Möglichkeit, ganz nah an Jesus heranzukommen, um ein Gespür dafür zu entwickeln, wann was dran ist. Auch wir gemeinsam als Gemeinde, nicht nur jeder Einzelne für sich. Und das ist ein harter Weg, den wir gehen müssen, wo wir das nur über die vertiefte Beziehung zu Jesus, wo uns das nur gelingen kann. Ich habe auch da an das Leben Jesu gedacht, wie er mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist. Eine bunte Truppe an ganz verschiedenen krummen Gestalten. Und Jesus hat diese Truppe Stück für Stück über 3 Jahre auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. Und er hat ihnen dieses Ziel ins Herz gelegt, seine Liebe in die Welt hinauszutragen. Und noch kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist und sich von ihnen verabschiedet hat, sind sie kläglich gescheitert. Und das hat Jesus nicht davon abgehalten, diese Truppe zusammenzuhalten durch sein Wirken, durch seinen Geist und sie auszurüsten. Und wir sind ein Teil dieses Ergebnisses von dem, was damals passiert ist, 2000 Jahre später. Und in den Abschiedsreden, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, hat er ihnen mitgegeben, das eine Gebot gebe ich euch. Ein Gebot. Darauf kommt es an. Liebt einander. Liebt einander. Nicht in oberflächlicher Liebe, die alles übertüncht, und nicht in egoistischer Liebe, wo es nur um mich geht, sondern Liebe, die von Jesus geprägt ist und die alle Unterschiede überwindet und uns zu einer Einheit macht, auf ein Ziel ausgerichtet, so einzigartig, wie wir von Gott geschaffen sind. Und diese Einheit ist wichtig, wenn wir Widerstände aushalten wollen, egal was gegen uns geworfen wird. Diese Einheit in Christus ist wichtig, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Und deshalb als Überschrift über diesen Vers: Unsere Gemeinde soll eine Gemeinschaft sein, in der wir zusammenhalten, komme, was wolle. Egal, was passiert, die Richtung, die wir einschlagen, ist nicht, dann müssen wir uns trennen, sondern die Richtung, die wir einschlagen, ist, dann müssen wir noch näher zusammenrücken. Dann müssen wir uns noch mehr kennenlernen. Dann müssen wir uns noch mehr verstehen lernen. Dann müssen wir noch mehr miteinander erleben, damit wir verstehen, wie wir von Gott geprägt sind und von Gott gemacht sind. Unsere Gemeinde soll eine Gemeinschaft sein, in der wir zusammenhalten, komme, was wolle. Und dann die letzten beiden Verse, 3 und 4. Da vertieft er das jetzt, das, was er gesagt hat. Da bringt er einmal einen Aspekt, wo er auf die Motive der Philipper eingeht. Das, was sie zum Handeln bewegt und auch Leitprinzipien des Handelns. In Vers 3 geht es um die Motive des Handelns. Weder Eigennutz noch Streben noch Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheidet und achtet den anderen mehr als euch selbst. Einmal ein negatives Bild, was sie nicht tun sollen, und dann ein positives Bild, was sie tun sollen. In Vers 3 und 4, beides jemals negativ und positiv. Was ist negativ? Der Ehrgeiz, das Streben nach Ehre. Ganz hoher Wert damals in der Kultur bei Paulus. Demut hat nichts gegolten. Das war eine Reaktion für Schwache. Ehrgeiz, Streben nach Ehre, das zählt. Wie gut, dass wir als Gesellschaft heute 2000 Jahre später so viel weiter sind in diesem Bereich, ne, dass das kein Problem mehr für uns darstellt. Also wir kennen das nicht, dass man Demut kleinredet und Streben nach Anerkennung und Ehrgeiz und Ehre, dass das bei uns keine Bedeutung mehr hat, nicht wahr? Ist immer noch ein Problem für uns. Ist immer noch so, dass man denkt, was für ein Schwächling, dem zeige ich's. Dass das immer noch in vielen Firmen Kultur ist, wo man sich hochpushen muss. Das ist nicht das, was unser Handeln bestimmen soll. Hier, wenn wir handeln, die Motive unseres Handelns, sind sie nicht von uns selbst ausgerichtet. Ich, sondern mit dem Blick auf den anderen. Begegnet einander in Demut. Petrus formuliert das im 1. Petrusbrief so, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. So handelt Gott. Und wir sind herausgefordert, das auch in unser Leben zu integrieren. Den anderen höher zu achten als uns selbst. Das ist kein einfacher Weg. Er vertieft das dann in Vers 4. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge behalten. Das ist ein Leitprinzip für unser Handeln. Nicht meinen eigenen Vorteil im Blick haben, sondern auch den Vorteil des anderen. Und ich finde das sehr weise, wie Paulus das hier anpackt, wenn man das genau liest. Hier steht nicht, du darfst niemals deinen eigenen Vorteil im Blick haben und nur das des anderen. Sondern Paulus sagt hier, nicht nur, sondern auch. Dass wir auf uns schauen und gucken danach, dass es uns gut geht, ist ein sehr menschliches Anliegen. Und das redet Paulus hier nicht schlecht. Es ist selbstverständlich, dass wir darauf achten, dass wir Arbeit haben, dass wir genug zu essen haben, dass wir unsere Familie versorgen können. Das ist alles okay. Aber er sagt hier, sondern auch. Also wir sollen auch den anderen im Blick behalten. Das ist die Herausforderung. Sich nicht komplett aufgeben, aber über sich hinauszuschauen. Und zu gucken, wie kann ich durch mein Handeln nicht nur mir dienen, sondern wie kann mein Leben so ausgerichtet sein, dass es auch den anderen zum Vorteil wird. Wenn ich eine Veranstaltung in der Gemeinde besuche, kann ich fragen, was bringt mir das? Oder ich kann fragen, was bringe ich dem anderen? Wenn ich im Gottesdienst unterwegs bin und Gespräche im Anschluss an den Gottesdienst auch suche, kann ich fragen, was bringt mir dieses Gespräch? Oder ich kann fragen, was bringe ich dem anderen in diesem Gespräch? Wenn ich eine Predigt höre, kann ich fragen, was bringt mir diese Predigt? Oder ich kann fragen, was bringt diese Predigt vielleicht jemand anderem und wie könnte ich ihn damit auch ermutigen? Da sind wir herausgefordert. Und hier ist natürlich Jesus selbst wieder das Vorbild. Zuerst denken wir ans Kreuz, gerade heute am Abendmahlsgottesdienst, wo er nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht war. Ich kann euch das garantieren. Das war nicht zu seinem eigenen Vorteil, als er ans Kreuz gegangen ist. Das hat er nicht getan, um eigene Ehre einzuheimsen. Das war nicht sein Ziel. Aber auch schon, als er in diese Welt gekommen ist, die Verbindung zwischen Weihnachten und Ostern, den Schritt herauszugehen aus der Herrlichkeit im Himmel in diese Welt hinein, auch das war nicht zu seinem eigenen Vorteil. Sondern da hat Jesus nicht auf sich geschaut, sondern auf uns. Und ist diesen Weg für uns gegangen. Und darüber werden wir nächste Woche reden. In den Versen 6 bis 11, wo dieser Weg von Jesus nachgezeichnet wird. Aus der Herrlichkeit in die tiefsten Tiefen des menschlichen Daseins. Jesus ist diesen Weg gegangen, weil er uns im Blick hat. Und für uns ist dann die Herausforderung, wie können wir diesem Vorbild von Jesus folgen? Dass wir nicht unseren eigenen Vorteil im Blick haben, sondern den Vorteil des anderen im Blick haben. Was dient dem anderen? Wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich ihn unterstützen? Wie kann ich ihn ermutigen? Wie kann ich ihn trösten? Wie kann ich Gottes Liebe an ihn weiterreichen? Das ist die Herausforderung dieses Textes an uns.
als Gemeinde. Unsere Gemeinde soll eine Gemeinschaft sein, in der wir den anderen wichtiger nehmen als uns selbst. Das ist meine Hoffnung für uns als Gemeinde, dass uns das gelingt. Dass wir den anderen wichtiger nehmen als uns selbst. Und dass wir lernen, uns zurückzuschrauben. So wie Johannes der Täufer einen großen Dienst getan. Und als er Jesus gesehen hat, hat er gesagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Er muss zunehmen, er muss wichtiger werden. Er soll mehr Platz eingeräumt bekommen und meine Rolle muss kleiner werden. Und das sagen wir auch im Blick auf Jesus. Und er verweist uns auf unsere Mitchristen und auf unsere Mitmenschen und sagt, nimm den anderen wichtiger als dich selbst. Das ist ein gesundes Rezept für eine geistliche Gemeinschaft. Und ab Vers 5 wird Paulus alles das, was er hier formuliert hat, auf Jesus beziehen und ihn als Vorbild hinstellen, der genau das gemacht hat. Paulus hat das vorher auch mit der Gemeinde gemacht über sein eigenes Leben in Kapitel 1. Und in Kapitel 2 geht es um Jesus. Jesus lebte es vor. Und wir sollen es ihm gleich tun. Und deshalb kann man über diesen Vers, über diesen ganzen Abschnitt diese Überschrift setzen. Lasst uns eine Gemeinde werden, die Jesus ausstrahlt. Lasst uns eine Gemeinde werden, die Jesus ausstrahlt. Dadurch, dass wir einander ermutigen. Dadurch, dass wir auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind. Und dadurch, dass wir eben den anderen wichtiger nehmen als uns selbst. Und dann auch eine ganz praktische Herausforderung für uns, wo wir vielleicht diesen Sonntag auch dazu nutzen sollten, darüber nachzudenken. Wo erhebst du dich vielleicht über einen anderen Menschen und hältst dich für besser als ihn? Wo gibt es das in deinem Leben? Nicht nur hier in der Gemeinde, vielleicht auch in deinen anderen Beziehungen, die du hast. Aber wo hast du auch vielleicht ganz konkret die Einheit der Gemeinde durch dein Handeln oder Denken in Gefahr gebracht und gestört? Wo hast du das mit hineingebracht hier bei uns? Zu wem müsstest du gehen und dich entschuldigen? Vielleicht, weil du schlecht über ihn gedacht hast. Weil du niedriger von ihm gedacht hast als von dir selbst. Wo müssten wir vielleicht zu jemandem hingehen und uns entschuldigen? Ich habe es gesagt, geistliche Einheit ist nicht Perfektion, sondern das Leben aus der Vergebung. Und das wollen wir heute ganz besonders üben an diesem Abendmahlsgottesdienst. Wo es eine Reflexion ist über meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Das ist die große Chance, die wir haben an diesem Gottesdienst. Manche haben, wenn es ums Abendmahl geht, ein Missverständnis im Kopf. Und ich möchte das gerne ausräumen. Manche denken, ich darf nur dann am Abendmahl teilnehmen, wenn ich mir keiner Sünde in meinem Leben bewusst bin. Ich muss mich erst prüfen und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht, dann darf ich nicht am Abendmahl teilnehmen. Das ist ein Missverständnis. Es ist ein gefährliches Missverständnis. Das Abendmahl ist ein Sündermahl. Das heißt, wir kommen zum Abendmahl, weil wir wissen, dass nicht alles richtig in unserem Leben ist und wir empfangen Vergebung von Jesus. Keiner sollte beim Abendmahl fernbleiben, nur weil er das Gefühl hat, dass nicht alles in seinem Leben geklärt und richtig ist, sondern nutzt dieses Abendmahl, um Vergebung von Jesus zu empfangen, aber auch dann angestoßen dadurch, die Dinge zu klären, die zu klären sind. Nutzt diese Möglichkeiten. Jetzt während des Abendmahls gleich, während der Anbetung, die wir haben werden, vielleicht auch nach diesem Teil des Gottesdienstes. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, verlass dieses Haus nicht, ohne die Dinge zu klären, die geklärt werden sollten, die Gott dir aufs Herz legt, angestoßen durch das Abendmahl. Außer natürlich, du musst zu Hause was klären, bei anderen Leuten, dann ist das was anderes. Aber wenn es Sachen gibt, die hier zu klären sind, dann klär sie hier. Nutz dieses Abendmahl, Vergebung zu empfangen und Dinge zu klären.